Ja, ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit unserer Predigtreihe mit Jesus unterwegs, Markus Evangelium. Wir waren bei Markus 11 stehen geblieben und das letzte Mal war so das Thema, Jesus sucht den Sein und nicht nur den Schein. Also Jesus sucht in seinem Volk den wahren Glauben. Jesus sucht damals, zur damaligen Zeit, war es ihm ein Anliegen, wirklich auch ernsthafte Gottesbeziehungen zu finden und nicht nur äußerliche zur Schaustellung. Und ob jetzt du da warst oder nicht, spielt keine Rolle. Ich denke, vielleicht kennst du die Geschichte, wo Jesus in den Tempel geht und die Tische umwirft und für Radau sorgt und sagt, ihr habt aus dem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht. Und da merkt man, dass Jesus sich ein Stück weit auflehnt gegen die Art und Weise, wie die Juden ihren Glauben leben. Dass sie den Schein pflegen, aber im Herzen nicht wirklich viel vorhanden ist. Und wenn man... Und ich habe euch da eben nochmal die Flipchart hingestellt, die ich von der letzten Predigt, das ist schon eine Weile her, deswegen habe ich es auch nochmal hingestellt. Das sollte der Tempel sein. Und der Tempel ist ja kein zufälliges Gebäude für die Juden. Der Tempel ist kein zufälliges Gebäude für das Volk Israel damals gewesen. Sondern im Tempel hat die zentrale Gottesverehrung stattgefunden. Dort wurden jeden Tag am Morgen und am Abend Lämmer geschlachtet. Dort stand die Bundeslade, wo die Gesetzestafel drin war, wo Mose eine Art Vertrag oder einen Bund zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen hat. Das war der Ort, wo man hingehen musste, um seine Abgaben zu geben. Der Tempel war ganz zentral und wir merken, in den letzten Tagen von Jesu Leben im Markus-Evangelium befindet sich Jesus in Jerusalem und ganz besonders geht er immer wieder in den Tempel. Und indem er im Tempel die Tische umschmeißt und indem er den Leuten verbietet, durch den Tempel was zu tragen, indem er sie anklagt, dass es doch keine Räuberhöhle, sondern ein Gebetshaus ist, lehnt er sich gegen das größte, zentralste, wichtigste Heiligtum des Volkes Israels damals auf. Oder es wäre wie wenn ich heute in der Schweiz ins Bundeshaus gehen würde und im Nationalrat für Ordnung sorgen würde, in Anführungszeichen, im Nationalrat den Leuten das Mikrofon abdrehen, nicht zulassen, dass irgendjemand debattiert. Damit würde ich ja irgendwo einen Teil von unserer Demokratie angreifen, oder? Und so haben das die Leute damals empfunden. Oder wenn ich verhindern würde, dass eine Volksabstimmung stattfinden würde. So haben die Leute das damals empfunden. Und Jesus war im Zentrum und hat gesagt, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab so einen Feigenbaum, an dem Jesus vorbeigelaufen ist. Schöne grüne Blätter, schöner Schein, aber keine Früchte. Hat Jesus gesagt, von dir soll niemals mehr Frucht kommen. Und dann ist dieser Baum verdorrt. Das war so eine Gegenstandslektion. Also Jesus geht's um unser Herz. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus den Sprüchen, der vielleicht zunächst mal wenig mit unserem Predigtext zu tun hat. Aber ich glaube, er hat sehr viel mit dem Predigtext und auch mit unserem Leben zu tun. Und zwar geht's da um unser Herz. In Sprüche 4, Vers 23 können wir lesen, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In anderen Übersetzungen heißt es deine Gedanken. Aber eigentlich meint es hier viel mehr. Es meint nicht nur unser Denken, es meint unser Fühlen. Es meint unsere Persönlichkeit. Und der Psalm, der Sprüche-Schreiber, der fordert uns als Leser auf, darauf Acht zu geben, was in unserem Herzen Raum hat. Ja, wir können Bitterkeit Raum geben. Wir können Hass Raum geben. Wir können Lieblosigkeit Raum geben. Oder aber Freundlichkeit. Freude. Begeisterung. Und es geht in der ganzen Bibel, wenn es um unser Herz geht, geht es nie einfach nur um mich und meine Beziehung zu mir, sondern es geht immer auch um mich und meine Beziehung zu Gott. Und wir werden merken, dass diese Frage nach dem Herzen, dass die uns weiter begleitet. Ich werde heute wieder versuchen, ein bisschen zu zeichnen. Aber bevor wir zu unserem Predigttext kommen, möchte ich gerne dir eine Frage stellen. Und ich möchte es vorausnehmen. Ich glaube nicht, also ich erwarte von dir nicht, dass du mir die Antwort gibst, die ich für richtig halte. Oder manchmal haben wir ja den Eindruck, wenn uns jemand eine Frage stellt, dann steckt da eine bestimmte Erwartung dahinter und dann darf ich eigentlich nicht das sagen, was ich denke, sondern dann muss ich ja das sagen, was der hören will. Du musst es jetzt auch nicht laut beantworten, aber ich möchte die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Sehr direkte Frage. Und ich glaube, im Moment geht es mir wirklich nur darum, dass du dir darüber Gedanken machst. Wer ist Jesus für dich? Ich möchte gar nicht sagen, ich glaube schon, dass es eine Antwort gibt, die ich geben würde, von der ich auch glaube, dass sie nah an dem ist, was Jesus von sich beansprucht hat. Aber wir müssen jetzt gar nicht mal uns zunächst mal mit Jesus beschäftigen, sondern mit uns. Wer ist Jesus für dich? Was denkst du über Jesus? Ist er eine Figur aus der Geschichte? Ist er jemand, der mal gelebt hat? Ist er jemand, der inspirierende Gedanken hatte? Ist er jemand für dich, der fantastische Wunder und Taten vollbracht hat? Wer ist Jesus für dich? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da persönlich mal eine Antwort drauf geben. Weil das Markus-Evangelium stellt ja diese Frage fortwährend, von Anfang an. Der erste Satz im Markus-Evangelium ist eigentlich eine Erklärung, wer Jesus ist. Nämlich, dass er der Messias ist, der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Dass er nicht einfach nur ein normaler Mensch war. Aber nur weil es da steht, ist es ja für mich nicht gültig. Da kommt es ja darauf an, wie ich in meinem Herzen mich zu Jesus stelle, mich zu seinem Anspruch stelle. Stephen Beck hat bei der Pastorenkonferenz einen faszinierenden Satz gesagt. Er hat gesagt, dass er gerne über die Auferstehung Jesu nachdenkt. Er hat gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat Jesus ein Problem. Oder? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat Jesus ein Problem. Ich meine, dann lebt er heute nicht mehr. Dann ist auch all das, was er vorher erzählt hat, Käse. Unglaubwürdig. Denn er hat ja gesagt, dass er auferstehen wird. Dann ist der Anspruch, den er hat, dass er der Sohn Gottes ist, nicht gedeckt. Dann hat Jesus ein Problem. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann haben wir ein Problem. Denn dann stimmt es ja, was er gesagt hat. Dann ist ja das, was er gesagt hat, nicht einfach ein Wort unter anderem, sondern dann sind seine Ansprüche ja untermauert. Und deswegen ist diese Frage, wer ist Jesus für dich, ja so eine ungeheure Provokation für uns. Weil niemand Jesus gegenüber neutral bleiben kann. Und es ist eine Frage, die wir in unserem Herzen beantworten müssen. Und durch das Markus-Evangelium hindurch wird diese Frage immer und immer wieder gestellt. Also, sie hören Jesus predigen und sagen, hey, der predigt so völlig anders wie unsere Schriftgelehrten. Wer ist dieser Jesus? Woher hat er diese Vollmacht, diese Autorität? Oder sie erleben, dass Jesus Menschen, die kaputt waren, die gebunden waren von bösen Geistern, dass Jesus sie frei macht. Menschen, die auf dem Friedhof gehaust haben, die sich selbst mit Steinen geschlagen haben, dass sie geheilt werden. Oder dass Jesus sich hinstellt mitten im Sturm und sagt, bis ruhig zum Sturm. Und es wird ruhig. Und dann fragen sich die Jünger, wer ist es? Woher hat er diese Macht? Und genau diese Frage bekommt Jesus wiedergestellt. Und zwar nicht zufällig von irgendjemand. Wir lesen mal Markus 11, Vers 27 bis 33. Jesus und seine Jünger, stecken dahinter dem Sie, kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel umherging, traten die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und fragten, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Beantwortet sie mir, und ich werde euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Frage lautet, die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel, also von Gott, oder von Menschen? Was ist eure Antwort? Sie überlegten miteinander hin und her. Also Jesus löst so eine theologische Diskussion aus. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes da nicht geglaubt? Sollen wir also antworten von Menschen? Doch das wagten sie nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Denn das ganze Volk war der Ansicht, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Ihr wisst, ich habe Kunst abgewählt. Aber es langt hoffentlich, um euch das zu erklären, was mir heute auf dem Herzen liegt. Diese Geschichte ist eindrücklich und man muss wieder sich in die jüdische Gesellschaft und die Zeit damals reinversetzen, um zu verstehen, was dort passiert und was gemeint ist. Denn so harmlos, wie es klingt, dass sich da einfach Leute nicht mit Jesus einigen können und dass er ihnen eine Antwort verweigert, ist die ganze Geschichte nämlich nicht. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass Jesus den Tempel angreift. Also, das ist der Tempel. Dass Jesus die Art und Weise, wie die Juden ihren Glauben leben, in Frage stellt. Dass er dagegen vorgeht. Dass er sie ermahnt, Gott wieder neu zuzuhören. Das war die Predigt vom letzten Mal. Er will sein, nicht scheinen, nicht einfach schöne Tempel, nicht einfach schöne Opfer, sondern das Herz. Und jetzt tritt Jesus so eine Dreiergruppe gegenüber. Weiß nicht, ob ihr das gesehen oder gemerkt habt. Wahrscheinlich ist es beim ersten Mal auch schwierig, das zu merken. Genau, folg mir, du PowerPoint. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel umherging, traten die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Also es ist so eine Dreiergruppe, also mehr als drei Personen, aber Priester, Schriftgelehrte und Älteste. Wer war das? Das war der sogenannte Sanhedrin. Oder besser bekannt als der Hohe Rat. Das war die führende Institution, die führende religiöse Institution der damaligen Zeit. Ob es alle 71 waren oder nur ein paar von denen, weiß ich nicht. Aber hier begegnet Jesus den persönlichen Autoritäten der damaligen Zeit. Mit denen wird er dann ja noch einiges zu tun haben. Er hat es ja schon angekündigt, Kapitel 8 und 10, dass die ihn packen, verhaften, ausliefern und letztlich töten lassen werden. Er hat es ja schon angekündigt. Aber da merken wir, den, den er hier ans Schienbein getreten hat, indem er in Frage gestellt hat, dass im Tempel alles nach mit rechten Dingen zugeht, die treten nun persönlich Jesus gegenüber und fragen ihn, wer hat dir das Recht gegeben? Von wem hast du die Vollmacht, so aufzutreten? Und wir merken, dahinter steckt doch die Frage, wer bist du denn eigentlich? Oder wer maßt du dir an zu sein? Wir merken, Jesus ist nicht nur so ein harmloser Geschichtenerzähler gewesen. Nicht einfach nur einer, der irgendwelche Informationen gegeben hat, sondern der auch einen Anspruch erhoben hat. Jesus wird im Markus-Evangelium als jemand gekennzeichnet, der im Auftrag Gottes redet, ja, der selber Gott göttliche Autorität für sich beansprucht. Und dass Jesus hier die Antwort verweigert, ist übrigens nicht so dramatisch, das ist eine typisch rabbinische, also so klassische Art der Diskussion damals, dass man eine Frage durch eine Gegenfrage beantwortet. Aber ich glaube, dass das, was wir hier erleben, das ist ja ein Stück weit aufdeckt, was im Herzen dieser führenden religiösen Führer vor sich geht. Oder Jesus stellt ihnen eine Frage, eine relativ einfache Frage, aber keine zufällige Frage. Er fragt, Johannes der Täufer, war seine Taufe vom Himmel oder von Menschen? Wer war Johannes der Täufer? Johannes der Täufer war ein Prophet, der vor Jesus aufgetreten ist, der die Leute zur Umkehr gerufen hat und der im Jordan getauft hat. Johannes der Täufer hat angekündigt, dass nach ihm jemand anders kommen soll. Johannes der Täufer war auch jemand, der nicht nach Jerusalem gegangen ist. Hier, und wie heißt das? Den Buckel gemacht hat vor dem Sanhedrin, vor dem Hohen Rat und gesagt hat, darf ich bitte das und das predigen? Sondern der ist einfach aufgetreten. Der hat gepredigt. Das war keine vom Hohen Rat autorisierte Bewegung. Der Hohe Rat musste sich mit vielen religiösen Bewegungen der damaligen Zeit auseinandersetzen. Und die Priester, die obersten Priester, Schriftgelehrte und Älteste haben auch wie so eine Art religiöses Gericht fungiert. Sie durften nur keine Todesstrafen verhängen. Das sieht man dann ja bei Jesus, deswegen gehen sie zu Pilatus. Aber sie waren für die Ordnung im Volk Israel zuständig. Sie waren auch sozusagen in gewisser Weise neben Herodes die Ansprechpartner für die Besatzungsmacht, für die römische Besatzungsmacht. Aber Johannes der Täufer hat sich da nicht drum gekümmert. Oder? Sondern hat einfach getauft. Und da fragt Jesus, ja, kommt jetzt die Taufe von Gott oder war es seine Erfindung? Und dann merken wir, was im Kopf, vielleicht haben sie auch laut geredet, oder im Herzen der Leute, dieses Führungsgremiums vor sich geht. Wir merken, dass das ein absolut schwaches Leitungsteam war damals. Ein Leitungsteam, was sein Fähnchen nach dem Wind gehängt hat. Ein Leitungsteam, was Wert darauf gelegt hat, an der Macht zu bleiben und es den Leuten recht zu machen. Ein Leitungsteam, was nicht unbedingt unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hat. Ein Leitungsteam, was sich aber auch nicht viel hat sagen lassen. Die wollten einfach ihre Ruhe haben, die wollten ihre Sicherheit haben, die wollten ihren Posten haben. Oder? Denn wenn sie dazu Jesus sagen, ja klar, Johannes wurde von Gott beauftragt, dann merken sie selber, hä, dann hätten wir ihm vielleicht besser zuhören sollen und ihn unterstützen sollen, ihn nicht so hängen lassen sollen. Dann müssten wir jetzt vielleicht auch Jesus, okay, keine gute Antwort. Wenn wir sagen, es kommt aber von Menschen, dann, ja, dann wissen wir nicht so genau, wie das dann ausgeht. Also, geben wir eine Mittelantwort. Wir verweigern die Antwort. Vielleicht kann man auch sagen, eine fromme Antwort. Ich weiß es nicht. Wir haben studieren. Weiß nicht genau, wie sie es gesagt haben. Aber auf jeden Fall gehen sie auf die Frage nicht ein, legen sich nicht fest, weil sie ihre eigene Haut retten möchten. Weil sie selbst gut dastehen möchten. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann glaube ich, dass dass es nicht nur eine Geschichte von damals ist, sondern auch eine Geschichte von heute ist. Dass es in der Geschichte darum geht, wie stellt man sich, ich mich persönlich, zu dem Anspruch, den Jesus hat? Wie stelle ich mich zu den Worten, die Jesus sagt? Wie stelle ich mich zu den Taten, die Jesus getan hat? Wie stelle ich mich dazu, dass Jesus gesagt hat, ich sterb freiwillig am Kreuz, um dir zu zeigen, wie sehr Gott dich liebt und um Vergebung zu ermöglichen und sterb stellvertretend für dich? Deswegen ist diese Frage, wer ist Jesus für dich, natürlich so eine Provokation. Weil Jesus immer noch mit einem Anspruch auftritt. Weil das Neue Testament beansprucht, dass er auferstanden ist. Dass er heute noch lebt. Dass er heute regiert. Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also diese Frage hier, wer hat dir Vollmacht gegeben? Da sagt Jesus, mir ist die vom Vater gegeben. Mir ist göttliche Autorität verliehen. Aber ich glaube eben, in dieser Geschichte geht es nicht nur um die törichten jüdischen Führer damals, sondern es geht auch um uns. Und man könnte sich ja mal die Frage stellen, warum behandelt Jesus dieses respektable religiöse Führungsgremium so konfrontativ? Also es ist sicher eine harmlose Form der Konfrontation, oder? An der Stelle. Jesus konnte auch anders. Da im Tempel war er sicher sehr radikal. Aber er sagt, ja, beantwortet mir doch mal eine Frage. Und sie verweigern die Frage. Und dann sagt er, dann gebe ich euch auch keine Antwort. Das ist nicht gerade so die feine englische Art. Warum macht Jesus das? Ich glaube, er macht das, weil er um diese Menschen ringt. Weil er gerne möchte, dass sie verstehen, wer er ist. Er macht es, weil ihm diese Menschen nicht egal sind. Und deswegen können wir den Text auch heute noch lesen. Jesus entzieht sich zwar ihrer Autorität, aber er gibt ihnen die Chance, sich zu überlegen, wie stehen wir zu Jesus. Wir lesen schon am Anfang des Markus-Evangeliums, dass sie eigentlich beschlossen haben, ihn zu töten. Aber Jesus konfrontiert sie mit ihrem Herzen, mit dem, was sie denken über sich selbst. Dass es mehr um sie geht als um Gott. Dass sie nicht bereit sind, etwas Neues zu akzeptieren. Wir wissen ja, also vielleicht ist es noch ein bisschen ist hilfreich, wenn ich das mal aufzeige. Es gibt zu verschiedenen Zeiten hat Gott mit den Menschen Bünde geschlossen, nennt die Bibel das. Oder? Also er ist zu den Menschen gegangen, hat gesagt, ich verspreche dir das und das. Ich erwarte von dir das und das. Das ist so eine Art Vertrag. Meistens ist es ein einseitiger Vertrag, wo Gott sich festlegt. Wichtige Verträge, Bünde gibt's mit Abraham. Zu Abraham sagt er, verlass dein Heimatland, geh in die Fremde. Ich sag dir noch nicht, wohin du gehen willst, sollst, aber ich führe dich in ein Land und ich werde dich zu einem großen Volk machen und durch dich sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Das ist der erste Abrahamsbund. Es gibt einen, also ich nenne jetzt nicht alle, oder? Es gibt einen Sinai-Bund, da ist der Mose. Da gibt's die 10 Gebote, da gibt's Gesetze, Regeln, an die sich das Volk Israel halten muss. Der Bundespartner ist hier Abraham, hier ist es das ganze Volk Israel. Und das Volk Israel lässt sich auf diese Regeln ein, sagt, jawohl, das gilt für uns, wir wollen so leben, wir wollen dir nachfolgen. Erstes Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, oder? Also das heißt, du bist allein derjenige, den wir ehren, den wir lieben. Damals ging es um Liebe zu Gott und nicht einfach nur um Regeln befolgen. Es gibt auch einen Bund, den Gott mit David schließt. David verheißt ja, dass immer einer seiner Nachfahren auf dem Thron sitzen wird. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus aus dem Hause Davids stammt. Ja, er ist in Bethlehem geboren, der Davidsstadt, weil Josef, sein Vater, aus dem Stamm von David stammt, aus Bethlehem. Gut, und was jetzt Jesus eigentlich ja machen will, ist, er möchte einen neuen Bund schließen. Vielleicht haben wir das schon mal gehört. Neues Testament. Altes Testament, Neues Testament. Was versteckt sich dahinter? Im Abendmahl. Das ist der neue Bund in meinem Blut, steht in der Bibel. Da geht es um einen neuen Bund. Es geht darum, dass unsere Beziehung zu Gott auf eine neue Grundlage gelegt wird. Anders als beim Sinai-Bund. Aber ähnlich wie beim Abrahamsbund. Und zwar ist die Grundlage Glaube und Gnade. Okay? Deswegen wird der Tempel auch überflüssig. Deswegen brauchen wir heute als Christen keinen Tempel mehr. Der Tempel gehört zum Sinai-Bund. Es gibt sozusagen Zeitabschnitte in Gottes Geschichte. Der Bund von Abraham, der zieht sich durch. Da klingt sich eigentlich der neue Bund wieder ein. Das würde zu weit gehen. Aber der Sinai-Bund, der kommt in gewisser Weise zu einem Ende. In gewisser Weise. Warum ich das erkläre, ist, dass wir verstehen müssen, Jesus lädt die Menschen ein, mit auf diesen neuen Weg zu gehen. Er sagt, mein Tod ermöglicht euch eine neue Beziehung zu Gott und nicht nur euch, sondern auch den Nichtjuden. Er lädt die Menschen ein, neu Gott zu suchen aufgrund von Gnade und von Glaube. Und er bietet Vergebung an. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt uns von dem Vater, der nach uns Ausschau hält. Jesus ist es, der uns sucht. Und deswegen ringt doch Jesus um das Herz dieser Menschen und auch um unser Herz. Und er legt noch eine Schippe oben drauf. Jesus erzählt direkt im Anschluss eine Geschichte, ein Gleichnis, wo er wirklich um die Herzen der dieser Menschen ringt, die ihm dazuhören. Und zwar lesen wir das hier, 12:1-12. Ich erzähl's euch eher, als dass ich es vorlese. Es heißt hier einfach, nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er gibt ihnen keine Antwort, aber er erzählt ihnen ein Gleichnis. Und er erzählt nicht irgendein Gleichnis, sondern er erzählt die Geschichte von einem Weinberg. Für die es interessiert, Klammer auf, Jesaja 5:1-7 mal lesen zu Hause. Da wird erklärt, wie Gott den Weinberg angelegt hat, wie Gott sich als Weingärtner versteht, wie er sein Volk als Weinberg beschreibt. Mit diesen Ohren hören die Juden diese Geschichte. Müssen wir uns wieder hineinversetzen. Bei uns Weinberg, denken wir da an Wielen, oder? Oder an Freienbach, Kloster Einsiedeln. Nein, die denken daran, dass Gott gesagt hat, ihr Volk Israel seid wie ein Weinberg, wie ein Weinstock für mich. Ich habe alles angelegt, ich habe den Boden gereinigt, ich habe Pflanzen gepflanzt und ich erwarte Frucht. Und Jesaja 5 zeigt dann, dass Gott enttäuscht wird. Hier geht die Geschichte ein bisschen anders aus. Da ist einer, der hat einen Weinberg, hat ihn angelegt, hat alles parat gemacht und muss dann ins Ausland verreisen. Er verpachtet seinen Weinberg und zu gegebenen Zeit schickt er einen Diener zu den Pächtern, um das Geld zu bekommen oder um den Ertrag zu bekommen, um sich von Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Also völlig normales Ding für uns. Doch dann passiert Folgendes, die Pächter packen den Diener und verprügeln ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Und wir lesen, dass er einen dritten Diener schickt, den haben sie dann getötet. Und danach gibt es noch viele andere, die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. So lief die Geschichte, sagt Jesus, mit diesem Weinberg. Und dann denkt sich der Weinbergbesitzer, naja, wenn sie schon immer meine Diener misshandeln, dann schicke ich doch mal meinen Sohn. Mein Sohn, den werden sie doch wenigstens respektieren. Den werden sie nicht so schlecht behandeln. Ich habe ja einen geliebten Sohn. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Sohn, Erbe, komm, wir verdreschen ihn ordentlich und bringen ihn um. Dann gehört das Erbe uns. Sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Jetzt geht's weiter. Stellt Jesus wieder eine Frage. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Wurstfinger. Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. So. Hört ihr, was Jesus hier macht? Er schenkt da diesem hohen Rat mal eine ordentliche Packung ein. Und sie verstehen das auch. Vers 12. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Also sie waren nicht auf den Kopf gefallen. Die wussten genau, Jesus meint sie damit. Warum macht Jesus das? Weil er um ihre Herzen ringt. Weil er sie einlädt, ihm zu vertrauen. Weil er sie einlädt, ihr Denken zu überprüfen, ihr Herz zu überprüfen. Das habe ich am Anfang vorgelesen, Sprüche 4. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Jesus spricht und ringt um ihr Herz und er will ihnen erklären, schaut, das, was ihr seid, seid ihr nicht, weil ihr so tüchtig seid. Nicht, weil ihr Eigentümer seid, sondern weil Gott euch was anvertraut hat. Das, was ihr seid, seid ihr nicht, weil ihr gut gearbeitet und Intrigen gesponnen habt, sondern eigentlich seid ihr Leute, denen mein Vater dieses Volk anvertraut hat. Und jetzt müsstet ihr auf mich hören. Ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, sagt Jesus. Ich werde sterben. Aber ich weiß auch, dass das nicht das Ende ist. Das sagt er ihnen auch. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklären, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Er sagt, die Geschichte ist nicht vorbei damit, dass die Pächter den Sohn töten. Sondern Gott wird diese Geschichte weiterschreiben. Er wird diesen Tod gebrauchen. Er spricht von sich selbst und zitiert da aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Jesus ringt um das Herz der Menschen. Und jetzt möchte ich dir sagen, Jesus ringt heute Morgen auch um dein Herz. Jesus ringt um deine Beziehung zu ihm. Er sehnt sich nach dir. Er sucht dich. Er kommt in diese Welt, nicht nur wegen den Menschen damals, sondern auch wegen dir. Jesus ringt um dein Herz, weil er dir gerne helfen möchte. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus mal, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus kämpft um dein Herz, egal was du bisher über ihn gedacht hast. Das muss ja nicht das Ende sein, sondern es kann auch der Anfang sein einer neuen Beziehung zu Gott. Und ich weiß, und wir merken das ja an dieser Geschichte, ich weiß es aber auch aus meinem Leben, es ist nie einfach, das aufzugeben, was für mich wertvoll war, was für mich Bedeutung hatte, was mir meine Eltern beigebracht haben, was ich vielleicht selbst schon immer gesagt habe, was ich auch anderen weitergegeben habe, ein Irrtum zuzugeben. Das kostet was. Aber wir merken hier, dieser Sanhedrin, der Hohe Rat, führende Priester, Schriftgelehrte, Älteste, die haben Angst. Am liebsten hätten sie Jesus festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt. Im Tempel gab es Wachen. Sie hätten ihn festnehmen können. Sie haben ja Jesus dann auch festgenommen später. Warum machen sie es nicht jetzt? Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, sei bereit, dein Herz, deine Leidenschaft, deine Zweifel und deine Fragen, deine Schmerzen Jesus zu geben. Sei bereit, Jesus heute Morgen zu sagen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was du zu Jesus sagen kannst. Du kannst all in machen, oder? Alles auf eine Karte setzen und sagen, Jesus, jetzt will ich nur noch dir vertrauen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dich besser kennenlernen. Oder du kannst sagen, Jesus, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich komme wieder zu dir. Ich höre dir weiter zu. Erklär mir bitte, wie du das gemeint hast und wer du bist. Du kannst sagen, hey Jesus, ich habe noch Zweifel. Ich habe Fragen. Du kannst sagen, Jesus, das ist ungewohnt für mich, dass du von mir erwartest, was loszulassen, was ich schon immer gepflegt habe. Und wisst ihr, Jesus ringt nicht nur um das Herz der Menschen, die ihn noch nicht kennen. Jesus ringt auch um das Herz der Frommen. Jesus ringt auch um das Herz derer, die genau wissen, was richtig und falsch ist. Und dabei vergessen, was Gott ihnen gesagt hat. Jesus ringt um das Herz derer, denen es gleichgültig ist, ob hier in unserer Gesellschaft mehr Menschen Jesus kennenlernen. Jesus ringt um das Herz derer, die einfach alles neu machen wollen und dabei übersehen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Jesus ringt um das Herz derer, die alles beim Alten lassen wollen und dabei übersehen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Ein Auftrag, der nicht alles ändert, aber der uns fordert, in Bewegung zu bleiben. Es geht um mein Herz und Jesus ringt um unsere Herzen. Er will, dass wir unsere Bitterkeit loslassen, dass wir unsere Rechthaberei loslassen, dass wir unser Statusdenken loslassen. Er will, dass wir unsere Vergangenheit neu überprüfen, was wir bisher gelernt haben an religiösen Wahrheiten. Das hätte der Hohe Rat machen müssen. Hat er nicht gemacht. Er will, dass wir bereit werden, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, dass wir neugierig werden. Er will, dass wir das Drehen um uns selbst beenden und die Angst uns nicht festhält und klein macht und festnagelt, sondern dass wir bereit werden, ihm in seiner Wahrheit zu begegnen. In allen Fragen des Lebens. Jesus geht diesen Weg weiter. Wir befinden uns in der letzten Woche seines Lebens und wir werden noch ein paar Mal über die letzte Woche seines Lebens predigen. Wir werden merken, die Auseinandersetzung, die hört nicht auf. Als nächstes kommen die Pharisäer, dann kommen die Sadduzäer. Irgendwann wird Jesus gefangen genommen und hingerichtet. Aber das enttäuscht Jesus nicht in dem Sinn, dass er das nicht erwartet hat. Jesus kennt, weiß, was auf ihn zukommt. Aber die Frage ist, was machst du mit deinem Herzen und mit Jesus? Und die Frage möchte ich dir gerne mitgeben. Was, wenn Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles, hüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Ich glaube, es liegt nicht nur an meinen Wurstfingern, aber wir müssen jetzt einmal noch eine Lösung finden. Ja. Wir haben einen neuen Presenter. Also, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und deswegen ist es doch unsere Aufgabe, darauf zu achten, was gebe ich in meinem Herzen Raum? Welche Gedanken über mich, über andere, über Gott? Wie viel Raum gebe ich seiner Gnade und Liebe? Wie viel Raum gebe ich seiner Wahrheit und seiner Autorität? Denn er tritt ja mit Autorität auf. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Aber es lohnt sich. Ich hätte jetzt, wir wollen ja im nächsten Jahr einen Alpha-Life-Kurs starten. Gestern Abend habe ich ein super Video gesehen, jetzt hätte ich es eigentlich mitbringen müssen, gell? Wo einer erzählt hat vom Alpha-Life-Kurs und dass ihn das bewegt hat, was er dort gehört hat. Und dass er immer Angst hatte von dem, dass er begeisterter Sportler ist. Der fährt irgendwie auf so einem Riesen, ich pack's auf Facebook und ins nächste Infomail, ihr müsst es unbedingt sehen. Mich hat es sehr bewegt, er fährt so ein riesen Dreirad, der Berg runter irgendwie, findet es lässig. Und er hat dann gedacht, wenn er Christ ist, dann darf er das nicht mehr machen, oder? So nach dem Motto, Jesus bringt mich um die Fülle des Lebens. Da muss ich ja nur in den Gottesdienst kommen, darf nur noch langweilige Kleider tragen, keine eigene Meinung mehr haben und so weiter und so fort. Nein. Er hat gemerkt, und das sagt er dann eben zum Schluss, das fand ich einen starken Satz, dass die Entscheidung für Jesus nicht das Ende von seinem Leben war, sondern dass er damit erst das wahre Leben gefunden hat. Denn Jesus ist ja der Ursprung von Freude, von Bergen, von Luft und Wasser. Das ist ein bisschen kompliziert. Jesus ist der Ursprung unseres Lebens. Warum soll er sich nicht mit uns freuen, wenn wir voller Freude, in meinem Fall geocachen oder am Zürichsee, Fische jagen, die dann immer vor mir wegschwimmen und nicht anbeißen. lauter so Sachen. Hey, Jesus ist nicht das Ende deines Lebens, sondern der Anfang eines neuen Lebens. Ich lade dich ein, nimm diese Frage mit, wer ist Jesus für dich? Und beantworte sie doch einfach ehrlich. Es geht nicht darum, dass du mir meine Antwort sagst, sondern beantworte für dich in deinem Herz. Sei ehrlich. Setz dich dem aus, was Jesus sagt, was er beansprucht. Und denk darüber nach, wo du sein möchtest. Du bist auch eingeladen, hier dabei zu sein. Im neuen Bund. Ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, ein lebendiger Gott, der in diese Welt gekommen ist und der um unser Herz ringt, auch heute noch. Ich danke dir dafür, dass du in unsere Herzen reinsiehst und dass du den Schmerz siehst, die Verzweiflung, die Enttäuschung, die Wut, die Bitterkeit, aber auch unseren Stolz und Einsamkeit, unsere Freude, unsere Leidenschaft. Und Herr Jesus, ich möchte mich selbst immer wieder aufmachen und bereit sein, mein Herz von dir prägen zu lassen. Ich möchte gerne hören, wo du mir was zu sagen hast. Ich möchte gern auch als Leiter dieser Gemeinde auf dich schauen und deinen Willen tun. Ich möchte gern als Ehemann von dir lernen, was es heißt, ein guter Ehemann zu sein. Ich möchte gern als Vater von dir, Vater, lernen, was es heißt, ein Vater zu sein. Und ich bete darum, dass du mein Herz prägst und formst und unser Herz als Gemeinde. Danke dürfen wir Teil von deiner Bewegung sein. Danke dürfen wir deinen Auftrag leben. Danke dürfen wir von dir mehr profitieren, als dass wir weitergeben. Danke machst du uns so reich und beschenkst uns. Und danke haben wir allen Grund, dich zu loben. Amen.